Crime-Geplänkel. Abgründe des Menschen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Crime-Geplänkel. Ich bin Nikolas und ich bin heute alleine. Sitze hier ganz alleine vor dem Mikro. Uschi hat leider keine Zeit. Auf die müssen wir heute leider verzichten. Ja, die Folge, die ich eigentlich für heute ausgearbeitet habe, die verschieben wir jetzt ein bisschen, aber bleibt gespannt. Das ist schon echt kranker Scheiß, den wir da zusammengetragen haben. Und es lohnt sich auf alle Fälle, in der nächsten Folge reinzuhören. Nichtsdestotrotz wollte ich euch aber heute nicht ohne Fall lassen und habe mir einen, ja, kleinen, vielleicht nicht so bekannten Fall rausgesucht. Aber ich finde dennoch, es ist sehr erschütternd, was dort passiert ist. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, den für heute rauszusuchen. Meine Quellen sind unter anderem der Podcast Keine Gnade. Ich finde, die liebe Heike hat das sehr gut recherchiert. Und ich habe mich versucht, durch diverse schwedische, denn in dem Land befinden wir uns diesmal, schwedische Zeitungsartikel zu durchforsten und sie irgendwie zu übersetzen. Das hat eigentlich auch ganz gut geklappt mit der heutigen Technik. Und ja, so ist dieser heutige Fall entstanden. Und es geht heute um Matthias Flink. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal rein. Matthias Flink wird am 8.3.1970 in Schweden geboren. Seine Mutter ist Hausfrau und sein Vater ist Büchsenmacher und der Beruf des Vaters wird später noch interessant werden. Matthias selber hat eine völlig unauffällige Kindheit. Er ist ein fröhlicher Junge, wirkt bei den Pfadfindern mit und hat eine sehr, sehr enge Bindung zu dem Vater. Als Matthias 9 Jahre alt ist, lassen sich seine Eltern scheiden und dieses Ereignis ist sehr einprägsam für ihn. Seine Mutter lebt zwar im selben Ort, aber sie ist halt dennoch weg und ja, ich glaube, für so ein junges Kind ist das schon ein großer Verlust. Aber wie prägsam dieser Verlust in Anführungsstrichen seiner Mutter ist, also sie ist ja nicht weg, sie ist ja nur ausgezogen und lebt nicht mehr bei der Familie. Ja, wie prägsam das sein wird für sein Leben, das wird sich erst Jahre später zeigen. Die Bindung zu seinem Vater wächst dadurch aber noch mehr und er geht mit seinem Vater oft auf Jagd. Ja, so entwickelt Matthias schnell ein großes Interesse an Waffen. Mit den Jahren wird er zu einem sehr talentierten Sportschützen und besitzt bereits mit 18 Jahren eine Lizenz dafür, dass er verschiedene Schusswaffen führen darf. Und später tritt Matthias einer Organisation bei, die Menschen ausbildet, die sich militärisch verteidigen wollen. Und im Anschluss daran tritt er schließlich dem schwedischen Militär bei. 1991 absolvierte er seine Grundausbildung beim Militär und ja, man kann eigentlich so bis zu dem Zeitpunkt sagen, dass er eigentlich einen völlig normalen Lebensweg gegangen ist, eine sehr stabile Kindheit, er war ja bei den Pfadfindern, er hat einen guten beruflichen Weg und gefunden und ist auch aufgestiegen im Militär. Also eigentlich nichts Auffälliges, wo man sagt, boah, da ist irgendwas im Argen oder so. Das gab es irgendwie nicht. Also eigentlich ein ganz normaler Mensch. 1994 kippt das Ganze aber und Matthias wird zum ersten Mal mit psychischen Problemen, also mit eigenen psychischen Problemen konfrontiert. Seine Persönlichkeit begann sich plötzlich stark zu verändern und die Abstände zwischen ja, den schlechten Phasen und den guten Phasen, die wurden immer kleiner und die schlechten Phasen wurden auch immer intensiver. Ja, so wurde Matthias nicht unbedingt nur eine Bedrohung für sich selber, sondern auch so langsam aber stetig eine Bedrohung für seine Mitmenschen oder für die Mitmenschen in seinem Umfeld. Wie schwerwiegend bzw. wie tiefgreifend diese psychischen Probleme sind, die er hatte, auf die kommen wir gleich auch noch zu sprechen, wie sich das zum Beispiel äußert, die wurden weder von ihm noch von seinen Mitmenschen, also von der Familie oder von seiner Freundin, wirklich wahrgenommen, na, will ich auch nicht sagen, aber sie wollten es vielleicht nicht wahrhaben. Also es wurde so ein bisschen weggelächelt und Matthias schob das dann ganz gerne auf den erhöhten Alkoholkonsum. Also er war jetzt wohl kein regelmäßiger also nein, kein regelmäßiger Trinker, also kein Alkoholiker an sich. Aber es gab wohl auch sehr oft Alkoholexzesse, wo er dann einfach auch zu viel getrunken hat. Und auf diese Momente schiebt er das dann auch einfach erstmal. Mit der Zeit begann Matthias ein kontrollierendes Wesen zu entwickeln, welches sich hauptsächlich durch Eifersucht kennzeichnete. Und im Mai 1994 kam es zu einer eigentlich sehr banalen Situation zwischen ihm und seiner Freundin, denn er interpretierte ein Lachen seiner Freundin völlig fehl und dachte, es sei ja negativ gegen ihn gerichtet. Also er hat das nicht als, ja, wenn man zusammensitzt und man lacht vielleicht über eine Situation, die jetzt dumm gelaufen ist, dann lachen alle. Und das konnte er aber nicht so interpretieren, sondern ja, dachte, das ginge gegen sich. Und er sprang plötzlich auf und begann, seine Freundin im Wahn zu würgen. Und nach einem kleinen Kampf konnte sie sich befreien und floh vor ihm, ist aus dem Haus raus oder aus der Wohnung raus. Und das Kuriose an der ganzen Sache ist aber, dass nicht nur seine Freundin von diesem Ausbruch überrascht war, sondern Matthias selbst auch, weil er kannte sich so nicht. Er schob es wieder dem Alkohol zu und versprach seiner Freundin mit dem Trinken aufzuhören. Also er ist dann den nächsten Tag zu ihr, hat sich entschuldigt und hat ihr versprochen, dass er keinen Alkohol mehr trinken wird, weil, wie gesagt, er selber sich auch so sehr erschrocken hat. Das hat sie später in Interviews halt wiedergegeben. Ja, seine Freundin hat ihm das abgenommen und ihm wohl auch ein Stück oder weit Stück verziehen, aber ein weiterer Vorfall trübt dieses Vertrauen, denn Matthias sitzt mit zwei Freunden zu Hause zusammen und haben einen schönen, lustigen Abend, trinken natürlich auch Alkohol. Nichts deutet darauf hin, dass irgendwie die Stimmung kippen könnte. Also es gab keinen Grund, keinen Auslöser, keinen Triggerpunkt, der irgendwie das erklären könnte, was jetzt kommt. Denn Matthias wird plötzlich laut, also steht auf, wird laut und droht beiden Freunden, die da mit drinne sitzen in dem Raum, sie zu verletzen. Die beiden sind natürlich total überrascht, weil, wie gesagt, aus dem Nichts, also wie ein Schalter, der umklickt, reagiert er plötzlich so und keiner kann sich das erklären. Sie können ihn aber tatsächlich überwältigen und zu Boden bringen. Und dieser Umbruch, dieser plötzlich, ja, der kam so plötzlich, dass weder sie noch Matthias selber das fassen konnten und halt sehr überrascht waren. Matthias begann zu weinen, also am Boden liegend, und ja, seine Freunde lockerten dann halt ihre Griffe und die Stimmung kippte plötzlich erneut. Und diesmal drohte Matthias beiden, sie zu erschießen. Dieses Hin und Her ging irgendwie fast 2 Stunden, bis irgendwann Matthias dann völlig erschöpft auf dem Boden zusammensank. Ja, erschöpft, weil es ist auch kräftezehrend. Und Am nächsten Morgen kann er sich nicht an den Abend zuvor erinnern. Seine Freunde drohten ihm auch noch damit, am nächsten Tag zur Polizei zu gehen, sollte er sich keine Hilfe suchen. Ja, am nächsten Tag suchte Eva, so heißt seine Freundin, Rat und Hilfe bei seinem Vater. Dieser ging daraufhin zu einer befreundeten Ärztin und suchte dort ebenfalls ja, Rat, Hilfe oder Tipps, wie man mit Matthias umgehen kann. Und die Rückmeldung, die die Ärztin allerdings gegeben hat, ja, war nicht so schön, denn sie sagte, dass Eva ja das ein bisschen überdramatisieren würde, da ja Matthias schließlich ein guter Junge wäre. Er hat einen guten Job, er hat sich nie was zu Schulden kommen lassen. Und sie gibt den Tipp, dass Matthias sich doch von Eva trennen lassen sollte. Denn sie habe ja keinen guten Einfluss auf ihn. Nur einen Monat später trennen sich tatsächlich Eva von Matthias, doch der hält weiterhin fest an der Beziehung und im Juni 94 vereinbart er einen Termin bei einem Psychologen. Er besucht diesen Psychologen auch noch zweimal und zeigt auch tatsächlich Interesse daran oder bekundet, dass er wirklich an sich arbeiten möchte, weil er sich selber auch nicht versteht. Es ist ja nicht so, dass er losgeht und da völlig austickt und das bewusst macht. Also das bringt zumindest halt auch nicht die Zeitungsberichte her und die Interviews. Und ja, somit sucht er sich dann Hilfe bei diesem Psychologen, denn die Beziehung ist ihm schon sehr wichtig und er möchte das Ganze natürlich sehr gerne retten. Er versucht sich auch Eva zu nähern, denn am 10. Juni 94 hat Eva ihre Abschlussfeier und Matthias kommt zu dieser Feierlichkeit mit einem Blumenstrauß und ist aber sehr gekränkt, weil Eva schenkt ihm nicht genug Zeit, seiner Meinung nach. Nun muss man auch bedenken, da sind sehr viele Menschen, es dreht sich in dem Moment auch um Eva und da werden Glückwünsche wahrscheinlich ausgetauscht und ich glaube, es ist nicht verwunderlich, dass sie vielleicht jetzt nicht nur den Fokus auf ihn hat. Aber er scheint, dass da wieder die ganze Situation fehl zu interpretieren und ja, er trifft sich da mit einem Freund und betrinkt sich in einer Kneipe oder in einer Bar. Und später am Abend trifft er Eva in dieser Bar, die ebenfalls ihren Abschluss mit ihren ja, Kameraden, Schulkameraden auch dort feiern möchte. Und ja, er möchte mit ihr nochmal reden, ist aber halt sehr aufdringlich, dass der Barbesitzer ihn dann irgendwann rausschmeißen lässt. Er wartet dann vor der Bar und Eva kommt mit ihrer Freundin Anna, die Krankenschwester ist, raus, um mit ihm zu reden. Und die Freundin, also die Anna, erkennt sofort in den Blicken von Matthias, dass er absolut desillusioniert ist. Und dass das nicht wirklich von einem einmaligen Alkoholaussetzer kommt. Also er hat zwar den Abend auch getrunken, aber sie sieht mit ihrem geschulten Blick wohl, dass er ja so ein, ich würde es jetzt mal salopp sagen, so einen irren Blick hat. Also ich kenne das aus eigener Berufserfahrung. Ich habe im Rahmen meiner Ausbildung mal ein Außeneinsatz in einem psychiatrischen Pflegeheim gehabt. Und es ist tatsächlich so, also manche Menschen mit wirklich ja, mit psychischen Störungen, die haben wirklich einen sehr merkwürdigen Blick. Und ich kann mir schon vorstellen, dass diese Anna tatsächlich an seinem Blick erkennen kann, dass er absolut gerade in einer psychischen Krise ist und nicht rational denkt und handelt. Und ja, dass es auch vielleicht nicht unbedingt jetzt von diesem Alkoholkonsum alleine kommt. Das Gespräch an sich verläuft jetzt aber nicht zufriedenstellend für Matthias und er redet sich in Rage und sagt Sachen wie ich bin unsterblich oder die Stadt gehört mir, also völlig irrational, total weg von jeglicher Realität und ich finde auch schon so ein bisschen größenwahnsinnig. Und Eva beschließt, in die Bar zu gehen und Hilfe zu holen. Anna, die Freundin, wartet dann draußen bei Matthias. Und dieser bricht dann plötzlich oder brach plötzlich zu weinen zusammen, da er nicht verstand, was mit ihm passierte. Also Anna hat das so wiedergegeben, dass dann sie das Gefühl hat, plötzlich kniet ein kleiner Junge vor ihr und weint bitterlich, weil er einfach nicht wahrnehmen konnte, was gerade mit ihm selber passierte. So. Eva kommt dann mit zwei Militärskameraden aus der Bar heraus, die sich dann um Matthias kümmern. Und Eva selber, Anna, ein Freund von Matthias und ein Augenzeuge, verlassen die Szene und gehen zur Polizei, denn Eva hat sich jetzt dazu fest entschlossen, Anzeige zu erstatten, weil, wie gesagt, das ist ja nicht der erste Vorfall gewesen. Alle sitzen dann bei der örtlichen Polizei, ganz normal, machen ihre Aussage und geben zu Protokoll, was passiert ist. Eva erklärt diese Situation nochmal, die vorgefallen sind, und schildert die ganz genau, als plötzlich die Tür zur Polizeiwache aufgestoßen wird, ein Polizist reinstürmt und rief: Es schießt jemand im Stadtpark. Und alle Beteiligten wissen sofort, wer das war. Denn ja, quasi zur selben Zeit, wo die vier sind es, glaube ich, zur Polizei gegangen sind, ist Matthias nach Hause gegangen, zog sich seine Uniform an, ist dann anschließend zu seiner Arbeitsstelle, also auf die Basis gegangen und bewaffnete sich mit einer AK-5 mit insgesamt 150 Schuss. Er verlässt die Basis über einen Zaun, um nicht entdeckt zu werden, denn dort sind ja auch Grenzwachen und die halt auf die Kaserne oder auf die Basis aufpassen. Begab sich zum Stadtpark und zu dem Zeitpunkt war der Stadtpark gut besucht, denn es gab dort eine Feierlichkeit oder mehrere Feierlichkeiten und Matthias begann um 2:40 Uhr um sich zu schießen und setzte bei der ersten Salve insgesamt 42 Schüsse ab. Matthias gab dann noch mehrere Schusssalven in die Menschenmengen. Und später stellt sich heraus, dass er in dem Moment 2 Promille Alkohol im Blut hat. Sechs junge Frauen und ein Mann starben durch seine Schüsse. Drei weitere Menschen werden schwer verletzt. Auf der Flucht nach Hause treffen die Polizeibeamten auf Matthias, die zuvor die Aussage von Eva und ihren Freunden aufgenommen haben. Und bei einem Schusswechsel wurde Matthias an der Hüfte getroffen und sank zu Boden und konnte schließlich überwältigt werden. Nach einem eigentlich relativ schnellen Prozess, also viel ist da auch nicht in Erfahrung zu bringen, wurde er für seine Tat zu 30 Jahren Haft verurteilt, aber er wurde nach 20 Jahren frühzeitig entlassen und lebt heute wieder auf freiem Fuß. Ja, wenn wir das jetzt so ein bisschen Revue passieren und sacken lassen, wir haben in vielen anderen Folgen schon immer ein bisschen versucht zu ergründen, was geht in einem Menschen vor, um die Tat zu vollbringen, die er vollbracht hat. Viele schlaue Menschen diskutieren und streiten sich da heute noch. Zu einem wird gesagt, dass ja man eine genetische Voraussetzung mitbringen muss, um solche Taten zu machen, oder ein Traumata in der Art. Aber wenn man sich Matthias' Kindheit anguckt, also ich sag mal jetzt bis auf die Scheidung seiner Eltern, gab es nie irgendwas, was ihn hatte so zugesetzt, dass er plötzlich psychische Probleme entwickelt. Meine persönliche Annahme ist, dass er sich vielleicht ein bisschen zu sehr in seine Arbeit gestürzt hat, also das der typische Fall vom Burnout. Das ist aber auch nur eine Vermutung. Also das kam mir so im ersten Moment in den Kopf, als ich mich mit dem Fall beschäftigt habe. Weil er hat, also es gab nie einen Grund. Er hat einen tollen Job gehabt, er hat einen guten Aufstieg beim Militär gehabt, er hat eine Freundin gehabt, er hat Freunde gehabt, die für ihn da waren, die ihn unterstützt haben. Also ist nichts, was man jetzt irgendwie mit dem in Verbindung bringt oder mit der Tat irgendwie in Verbindung bringt oder mit seinem psychischen Problem. Also für mich bleibt dieser Fall noch so ein bisschen ein Rätsel und nichtsdestotrotz hat das Ganze einen Ausgang, ja, der vielleicht hätte verhindert werden können, wenn man ein bisschen früher darauf reagiert hätte, auf, ja, auf seine Ausbrüche, die er so hatte. Ich nenne es jetzt mal so ganz salopp. Weiß ich nicht, ob man das hätte irgendwie verhindern können, wenn man frühzeitig ihn irgendwie dazu bewegt hätte, sich Hilfe zu holen und nicht erst später. Ne? Also das sind ja so diese zwei Hauptausbrüche von ihm gewesen. Wer weiß, was da in der Zwischenzeit noch alles passiert ist. Das wissen wir halt nicht genau. Das sind auch nur Mutmaßungen. Aber ja, vielleicht hätte man das verhindern können. Ja, und damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge. Die war kurz und knapp, aber ich wollte euch ja wenigstens etwas an die Hand geben, bis Uschi wieder da ist. Und wie gesagt, freut euch auf in 2 Wochen. Der Fall, den wir dann besprechen, hat es in sich und ist keine leichte Kost. Und in dem Sinne sage ich, ich bin raus. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Crime-Geplänkel. Abgründe des Menschen.